At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. Our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
So, neue Folge Horst und der Fisch ist da. Moin Horst.
Hallo Jochen.
Wir schauen mal in Richtung Himmel, grauer Himmel. Es regnet aus Eimern, so heißt es. Schreckt dich so ein Wetter ab?
Also eigentlich ja, schon nach Tagen. Aber also, wenn ich jetzt irgendwie was vorhabe, also da kommen wir schon mal aufs Thema, weißt du. Du brauchst natürlich entsprechende Kleidung. Und wir sind ja heute in der Lage, weißt du, dass du dir wirklich vernünftige Kleidung kaufen kannst. Weißt du, also ich habe jetzt 3 Tage, Jochen, bei so einem Wetter, Schnee, Treiben, Regen, jeden Tag von morgens 9:30 bis abends 8:30 in den Niederlanden geangelt. Ne? Mhm. Es hat nur geschifft, wie wir auf Deutsch sagen. Es war kalt, jede Nacht Frost. Weißt du? Und wir hatten da so ein Wettbewerb, der durch die Fachzeitschrift Fisch und Fang ausgerichtet wird. Der nennt sich Goldene Ananas. Weißt du? Und da haben sie mich als alten Haudegen nochmal aktiviert. Das ist so eine betriebsinterne Challenge. Die bilden da 5 Teams zu 2 Angler, die praktisch an diesen 3 Tagen dann den 3 Raubfischen nachstellen, Hecht, Barsch und Zander. Und im Gegensatz zu uns darfst du in den Niederlanden noch auf die Fische angeln. Was, du musst ja in den Niederlanden fast jeden Fisch releasen. Es gibt ja auch Gesetze und die Schonzeit endet immer, also die Schonzeit beginnt immer am letzten Samstag im März. Mhm. Ne, dann weiß jeder, bis jetzt darfst du noch angeln und danach haben die dann eben 4 Wochen Schonzeit, wo die Fische laichen und alles. Also das ist für Angler schon Traumland da. Ne? Du begibst dich da nicht auf Glatteis, du kannst auch mal einen Fisch zurücksetzen. Und aber was, wie gesagt, wenn sowas angesetzt ist, so eine Veranstaltung, da weißt du ja vorher nicht, wie das Wetter ist, dann hofft jeder auf schöne, wärmende Märzsonne und herrliches Wetter, weißt du, und wir hatten, also ehrlich, Jochen, ich selber friere ja lieber, dass ich schwitze. Aber weißt du, wenn du den ganzen Tag im strömenden Regen, es war nicht einmal aufgehört, Schnee treiben und dir diese Schneeflocken auf die Hände fallen, ja, und der Ostwind darüber pfeift.
Was macht man mit kalten Flossen?
Also ich habe ja, stamme ja aus so einer Fischerdynastie aus Husum, habe ja als Kind schon immer mit dem Krabbenkutter draußen gefahren und alles was. Und da wurden die Netze immer, das letzte Ende musste ich immer mit Hand dran geholt werden. Mhm. Ne? Und die Handschuhe und sowas kannten die gar nicht. Also ich stecke meine Hände einmal ins Wasser, bevor ich anfange zu angeln, bis es weh tut, dann hole ich die raus und dann mache ich den Fischergruß, was so um die Schulter schlagen und dann irgendwann, was du da, ist ein bisschen schmerzhaft, aber wenn die Finger einmal durchgefroren sind, dann hast du keine kalten Finger mehr. Ne, aber doch, da musst du dich durchbeißen. Ne, also einfach jeder, der viel im Wasser angelt, was so, und ich bin nicht so ein Handschuhträger, Hände ins Wasser stecken, bis es schmerzt, bis es eigentlich nicht mehr aushaltet, das kalte Wasser, dann ziehst die raus. Dann massiert sie so ein bisschen, schlägt sie praktisch um die Schultern und wenn dann die Durchblutung wieder einsetzt, dann hast du ein schönes, wolliges Gefühl in den Händen.
Kann man überhaupt mit Handschuhen angeln?
Ja, es gibt ja so Spezialhandschuhe, was du die Finger nach hinten klippen kannst. Und eigentlich wichtig ist das, glaube ich, sagen die, die gerne Handschuhe tragen, auch diese Pulswärme. Weißt du, dass du da, was du am Puls da den Handschuh hast und dann kannst du die Fingerspitzen nach hinten klappen, aber es irgendwie hindert das immer. Weißt du, ich hatte mal einen Redakteur vom Bayerischen Fernsehen mit, der hatte sich Handschuhe angezogen, darüber nochmal Gummihandschuhe und wollte dann gerne mal zum Meer voranblinkern. Meer voran ist ja jetzt so, die beginnt ja jetzt um die Hauptzeit, März, April. Und mit dem war ich dann los, was, und dann kriegte der einen Biss und er konnte überhaupt nicht anschlagen, was, so das die Phase, weil er da durch die ganzen Handschuhe gehindert oder sowas, so. Und du hast ja manchmal nur einmal am Tag eine Chance, da sonst so einen Fisch anzuschlagen, oder dann bist du da gehindert. Also ich persönlich, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, was, so. Jeder normale Mensch, Jochen, wäre bei diesen Bedingungen auch nicht angeln gegangen. Nicht?
Das ist ja, ich wollte es jetzt so nicht ausdrücken, aber ja.
Nein, guck mal, es ist ja nicht nur die Kälte und die Nässe, weißt du, und um die, wenn das so ein Kälteeinbruch ist, das Beißverhalten der Fische ließ auch stark zu wünschen
übrig. Genau, wie reagieren eigentlich Fische auf auch, für also, uns schlechtes Wetter? Also, kalt, Schnee, Regen, Wind.
Ja, bei dem kalten Wasser sind die Fische auch noch träge. Also ich sage immer maulfaul. Da musst du wirklich die, was du mit Spezialködern ganz langsam angeln, was du darfst da nicht so also flott drillen oder den Köder nicht so schnell bewegen und den, was du den Gummifisch ganz langsam über den Grund führen. Also und irgendwann, was du dadurch, dass du dir auch mal beim Werfen den Arm hochnimmst, weil so läuft ja dir das Wasser von der Rute ins Handgelenk, weißt du, wenn du dann am Ellbogen nachher schon so einen Wassersack hast, weißt du, das, also von draußen kannst du dich wirklich gut anziehen, aber du kriegst ja nicht alles so pottdicht, weißt du, dass überhaupt nicht reinkommt, dann bist du schon klamm. Ich sag dann immer, weißt du, mir läuft dann manchmal so der Tod über den Rücken, ich weiß nicht, ob du das kennst, weißt du, wenn du dich so schüttelst, weißt du, und du fühlst dann so von hinten, so diese Kälte kriegt in dich hoch, aber wir haben eisern durchgehalten, also haben alle Teams haben da bis zum bitteren Ende gefischt, weißt du, und das Wetter hat sich seitdem ja nicht geändert. Ich bin ja mit dem gleichen Wetter hierher gefahren. Also ich bin von den Niederlanden bis zu mir nach Bridgeshead hier nur mit Scheibenwischer gefahren. Mhm. Das ganze Ende.
Aber es gibt doch wahrscheinlich auch für so Wetter Anbieter, die mega Klamotten anbieten mit Wärmefunktion und allem.
Alles.
Also man kann sich theoretisch, wenn man wahrscheinlich viel Geld hat, ordentlich ausrüsten, ne?
Du, da brauchst du gar nicht mal viel Geld. Erstmal gilt ja dieses Zwiebelmusterprinzip, weißt du, und die haben wir heute, also wir haben ja so tolle Unterwäsche. Guck mal, ich habe dann immer so Liebestöte, einfach so eine lange Unterhose an und dann immer dieses Zwiebelmuster, ne? Zwei, drei Partien drüber und dann gibt's heute dieses Gore-Tex-Zeug, weißt du, und wir haben jetzt so einen Anzug von Diver, der heißt Rainmax. Das ist eine Hose, die ist richtig hochgeschnitten, wie so eine Latzhose, weißt du, da hast du schon die Nieren schon mal schön warm und die Jacke drüber. Du, da war einer, der selber eine große Köderfirma hat, also der Köder herstellt. Der hatte sein Regenzeug vergessen. Und ich hatte zum Glück meine Wartjacke mit. Der war am ersten Tag durchnass, hat aber trotzdem durchgeangelt, weißt du. Und dann habe ich ihm meine Wartjacke zur Verfügung gestellt, die ist absolut wasserdicht. Also es gibt heute auch für schmales Geld schon, du brauchst doch nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben, musst ein bisschen auf Qualität achten, weißt du, und dann vernünftige Wäsche anhast. Und wichtig ist eben, dass das schön durch ist. Und was eben, weißt du, dadurch, dass du auch immer eine Kapuze auf hast, musst du immer dran denken, dass du eine Schirmmütze mitnimmst. Heute die Caps und so, die haben die jungen Leute ja echt, ich selber bin ja nicht so Mützenträger, aber dann, weißt du, sonst hast du immer diese Kapuzenmütze vorm Gesicht und für Brillenträger ist das natürlich auch besonders hinderlich. Aber wie gesagt, man kann auch bei dem Wetter, wir haben auch gefangen, also es war nicht so, was mein Partner und ich, was also so ein interner Wettbewerb, haben auch relativ gut abgeschnitten. Ich will das nicht vorausnehmen, weißt du, weil das wird ja demnächst da in Fachzeitschrift hier vorgestellt und dann ist die Spannung weg. Also wir haben Fische gefangen. Und es kam auch immer zur richtigen Zeit gerade wieder dieser Mutmacher, ne? Wenn du jetzt 3 Stunden da deinen Köder gebadet hast, weißt du, und da tut sich nichts, weißt du, und auf einmal hast du dann mal einen Biss oder ähnliches, weißt du, dann bist du natürlich wieder motiviert, nicht? Und den Ehrgeiz, also aufgeben geht nicht, weißt du, das haben wir schon durchgezogen, das ist schon relativ schlecht,
ne? Noch einmal zu der Jacke zurück. Die muss ja eigentlich auch so sein, dass man sie noch bequem, also man muss ja auch nochmal den Köder auswerfen, man muss sich ja bewegen. Man kann ja jetzt nicht so eine Ballonjacke nehmen, ne?
Nein, also guck mal, das ist immer das, was du, ich kriege ja teilweise meine Klamotten auch gesponsert, weißt du, das Glück habe ich ja nun schon mal, dann rufen die immer an, ich sag, du, also alles, was ich so überziehe, nehme ich dann lieber eine Nummer größer, weißt du, auch wenn ich da, weißt du, ich bin ja kein Dressmann, der da irgendwie, weißt du, da, was ich durch hautengen Zeug oder so auffallen will. Also du musst dich bewegen können, du musst Luft reinkriegen, weißt du, dann kann man lieber eine Nummer größer tragen, weißt du, dann hast du auch nicht diese Spannung, guck mal, dieses ganze Gore-Tex-Zeug und dieses Ähnliches, weißt du, ich bin ja nur viele mehr unterwegs. Und ich bin der Meinung, weißt du, das Zeug ist wasserdicht und warm. Aber wenn das jetzt so eng ist, weißt du, und du hast ja ständig mit Salz zu tun, mit Spritzwasser und diese feinen Salzkristalle, die verstopfen diese Poren, weißt du, und dann irgendwann diese Nähte, weißt du, guck mal, du setzt dich dann hin oder sonst was alles und dann ziehen die auf Feuchtigkeit. Also das ist immer, also es gibt heute so tolle Klamotten, weißt du, Gore-Tex, Sympatex, so wie das Zeug alles heißt, aber du siehst, die Berufsfischer haben alle Ölzeug an. Es gibt im Grunde genommen nichts Besseres als dieses gummierte Ölzeug, weißt du, die Latzhosen und ähnliches, wenn du ständig mit Wasser und so in Berührung bist. Aber wie gesagt, dieser Anzug, den ich da jetzt neu hatte, weißt du, ich bin knochentrocken nach Hause gekommen, bis auf die Armbündelchen, weißt du, und das Wasser immer so reinzickert oder sowas alles. Und hatte mich auch dementsprechend schön warm angezogen. Hatte eigentlich auch zu wenig Klamotten mit. Weißt du, ich bin davon ausgegangen, so 10, 12 Grad, dass wir da nachts 4 Grad minus hatten. Und dann über Tag immer so um 0 bis 1 Grad. Ne? Da ziehst du dir dann schon alles an, was du hast. Weißt du, guck mal, wenn dann die Jacke zu klein ist, dann hast du da schon Probleme. Nicht? Aber wie gesagt, das war jetzt um diese Jahreszeit, weil so da wir hier ja eigentlich noch keinen Raubfischangeln machen dürfen. Wir haben immer noch diese Raubfischschonzeit. Konnte man noch oder kann man noch in die Niederlande ausweichen und du kannst mal sehen, wie klein die Welt ist, Jochen. Also, wir haben ja auf 3 Fischarten geangelt und wollten am letzten Tag dann noch gezielt an einem Gewässer auf eine Fischart angeln. Fahren dahin, scheiße, steht da ein Auto. Wir hatten uns so einen Platz ausgesucht und alles Informationen geholt, steht da ein Auto. Ich komme hin, NF, 3 Angler aus Leck.
Na, Nordfriesland, für alle, die hier nicht aus dem Norden kommen,
ja, Nordfriesland. Ja, ja, nee, also aus meiner Nachbargemeinde hier quasi. Und hatten da gefischt, fischen jedes Jahr dann eine Woche in den Niederlanden, fischen jeden Tag 10 Stunden, egal was für ein Wetter ist. Jeder Angler darf bestimmen. War so ein Tag der, wo sie angeln, der andere da. Und dann ziehen die 3 das durch. Und die standen mit uns dann parallel zu uns in dem strömenden Wasser und hatten wirklich sehr Erfolg gehabt. Also die waren am Vortag, waren die Schneider. Also mit 3 Mann hatten die keinen Fisch gefangen. Aber den Tag davor hatten die einen 95er Zander, also 95 Zentimeter langen Zander. Das ist schon ein kapitaler Fisch. Also das ist schon wahrscheinlich der Fisch seines Lebens. Also so
stelle ich mir meinen ersten Zander vor in diesem Jahr.
Ja, ist ja realistisch. Also 95 Zentimeter ist aber schon Ausnahmefisch. Aber was sie noch hatten, sie hatten mehrere Barsche über 40 Zentimeter. Nicht? Und die fängst du eigentlich in dieser Jahreszeit immer da, was so, der so März, April, haben die Barsche ja allmählich das Leichen im Kopf, die Leichen immer so, ich sag immer so, Pi mal Daumen um Ostern, weißt du, und kannst du jetzt wirklich kapitale Barsche da fangen, und das ist wie eine Sucht, du weißt, glaubst gar nicht, du kannst ja in den Niederlanden gibt es einen Fischpass. Das ist ähnlich wie unseren Sportfischerpass, der berechtigt dich, in den gesamten Niederlanden zu fischen. Du kaufst dir einmal diesen Fischpass, der kostet 40 Euro, der ist diese gesetzliche Voraussetzung. Dann hast du im Handy eine App und alle Gewässer, die blau unterlegt sind, also wenn du jetzt irgendwo hinfährst, machst an, der Rhein ist blau unterlegt, darfst du damit angeln. Du brauchst keine weitere Karte, kein nix. Also in diesen Fischpassgewässern in den gesamten Niederlanden kannst du dann fischen. Und deswegen ist dieser Massentourismus da. Die haben bis dato, also als ich jetzt meinen Fischpass gekauft habe, hatte mir der da von der Organisation gesagt, sie haben in diesem Jahr schon für 2 Millionen Euro Fischpasskarten an deutsche Angler verkauft. Da kannst du mal sehen, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist. Ne? Wir haben das Jahr ist noch nicht mal 3 Monate alt ganz. Und die Leute haben ja, meinen, die abonnieren, die kriegen jedes Jahr dann automatisch oder ähnliches, aber die nehmen da unheimlich viel Geld ein, weißt du?
Aber warum gibt es eigentlich diese unterschiedlichen Regelungen? Also ich meine, die haben Gewässer, wir haben Gewässer, sie haben Fisch, wir haben Fisch. Wo ist das Problem? Also warum gibt es so unterschiedliche Handhabung?
Ja, eigentlich kannst du das mit einem Wort auch sagen, Tierschutzen. Mhm. Ja. Also in Deutschland ist es Tierschutz im Grundgesetz verankert, weißt du, und der steht über allem. Ne? Und in den Niederlanden gehen sie da pragmatischer mit um. Ne? Guck mal, die sagen zum Beispiel, Hechte musst du zurücksetzen, die sind die Polizei des Wassers. Mhm. Wenn da mal ein kranker Fisch ist oder ähnliches, die räumen auf, sorgen für Ordnung. Zander, je nach Gewässerstrecke.
Achso, die Hechte musst du in Holland, in den Niederlanden zurücksetzen.
Ja, und Zander, weißt du, kannst du dann je nach Gewässer, manchmal darfst du einen entnehmen, auch in anderen Gewässern 2 oder ähnliches, aber sonst musst du die auch generell zurücksetzen. Ne? Also es ist wunderbar geregelt, da sowas ähnliches wünsche ich mir, würde ich mich für Deutschland wünschen, zumindest gleiche Gesetze, weißt du. Guck mal, jetzt ich sage hier, ich darf im Augenblick in Schleswig-Holstein das ganze Jahr über auf Meeresforellen angeln, wenn sie silbernblank sind, nicht? Also kein Laichkleid haben. Nicht? In Mecklenburg-Vorpommern, die haben wir jetzt wieder in der Schonzeit, da angelst du in der Lübecker Bucht. Und uns erzählte da ein Angler, der angelt am Rhein, weißt du, der hat einen Wels gefangen, nicht? Und hat ihn dann aber ist über die Rheinbrücke gelaufen und hat ihn auf der französischen Seite gelandet, weil das da nicht verboten ist. Da dürfen sie Catch and Release machen. In Deutschland hat er ihn abmurksen müssen. Mhm. Ne? Also solche skurrilen Geschichten passieren. Also in den Niederlanden ist das wirklich gut geregnet und deswegen angeln da auch sehr viele Süße. Ich habe da die Leute aus Leck getroffen, die machen da auch eine Woche Urlaub. Und das Schöne war, Jochen, und als wir dann wieder zurückkamen zum Auto, stand da ein Hamburger Wohnmobil. Vater mit zwei Söhnen. Mhm. Fans von unserem Podcast kannten die, weißt du, nicht? Wir haben uns mit denen ausgetauscht und die Jungs, begeisterte Angler, hatten auch ein paar schöne Barsche gefangen. Also so klein ist die Welt, aber wir haben überwiegend deutsche Angler getroffen, kaum ein Niederländer, nicht? In der Zeit, wo wir da unterwegs waren.
Ja, schöne Grüße. Ja. An die beiden Jungs und den Papa.
Ja, die waren sehr erfolgreich, weißt du, und es ist ja schön, weißt du, wenn Vater mit zwei Jungs, weißt du, so ein Wohnmobil, die haben da drin auch gewohnt die Woche über, die haben in Hamburg ja jetzt zurzeit Ferien, mhm. Und wenn sie so ihr Hobby freuen können und der Vater das mitzieht, ist schon lobenswert. Mhm. Ne?
Eine Frage noch zu der Ausrüstung, die du mitnimmst, beziehungsweise zu den Klamotten, die du anziehst. Gibt es nur eine Empfehlung, was man auf alle Fälle bei so einem Wetter nicht vergessen darf? Was ist der Kardinalfehler?
Also, naja, du siehst ja, der Bekannte hatte sein Regenzeug vergessen. Du kannst mal sehen, Jochen, wir waren jetzt 10 Mann. Mhm. Der eine hatte sein Regenzeug vergessen und der andere seine Köderbox. Oh. Wo er seine, weißt du, die, wenn du jetzt nur 3 Tage fischst und du angelst auf Hecht, Barsch, Zander und ähnliches, hast du unterschiedliche Köder, nicht? Und musst Zubehör haben. Also, ich habe gelernt durch meine ganzen Erfahrungen, die ganzen Jahre, ich mache mir, wenn das ein wichtiges Event ist, habe ich immer eine Checkliste. Weißt du, und wenn ich einpack, hake ich ab, nicht? Also hast du
Köder. Du hast das nicht im Kopf?
Ja, na, doch, aber ich war auch sicher zu gehen, wenn ich es einpack, weißt du, nochmal, du warst so banale Ding, du vergisst einfach nur einen Fischlappen. Hast nicht, keine Möglichkeit, dir mal die Hände abzutrocknen, nicht? Oder weißt du hast,
stimmt, ja.
Du hast kein Fischtöter dabei. Also das sind so Kleinigkeiten, was ich habe ja eigentlich für alles gepackt immer. Weißt du, aber jetzt da zum Beispiel speziell, da wollten wir erst mal mit Wobbler fischen, dann ich kontrolliere dann auch vorher, weißt du, wenn ich jetzt so eine Reise mache, weiß ich in etwa, was mich erwartet. Meistens schleppst du sowieso zu viel mit. Ich versuche das schon immer zu konzentrieren. Guck mal, ich habe gestern den Tag bei dem Sauwetter, das wir hier zurzeit haben, genutzt, um mich aufs Meerforellenangeln vorzubereiten. Weißt du, jetzt ist aber so bei uns Meerforellensaison und ich will morgen auch schon mal den ersten Versuch starten, so dass Wetter das zulässt. Wir hatten ja gestern einen Sturm, der hätte ja kein Mensch angeln können. Dann gucke ich mir meine Köder an. Ne, dann, ich habe ja so Erfolgsköder, die ich immer dabei haben will. Weißt du, kontrolliere die Sprengringe, die Drillinge, ist das in Ordnung? Und ein Tipp von mir, alles, was im Salzwasser in Berührung kommt, rostet ja. Also ich packe mir dann meine Köder, ich nehme ganz, ganz wenig mit. Weißt du, ich habe meine paar Köder, die habe ich vorne in meiner Wartjacke und zum Teil ohne Drillinge. Die Drillinge habe ich selbst, weißt du, in so einer Fotodose. Ich brauche ja nicht viele, weißt du. Und den Köder, mit dem ich dann angeln will, da mache ich dann erst den Drilling drauf, ne? Weißt du, die kannst, wenn du die das ganze Jahr liegen lässt, da kannst du auch noch so vorsichtig sein, trocknen, in Süßwasser abwaschen. Die setzen dann Rost an. Deswegen, manche schleppen da, weiß ich was, den halben Hausstand mit. Also ich konzentriere mich dann auf meine Favoriten, ein paar Köder und habe dann eine kleine Reserve im Auto liegen. Also wie gesagt, da habe ich dann, ob ich die Köder mit habe, kontrolliere die Schnüre. Habe ich Karabiner mit, Wirbel mit, ne, so die Dinge, die man braucht. Messer, Zange, Fischtöter, ne, also das sind so Dinge, die hat man eigentlich immer in der Tasche. Aber einmal durchgucken, ob man alles dabei hat, was ich sage mal, haben ist besser als brauchen.
Ja. Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Wo geht's denn jetzt? Jetzt warst du, bist du aus Holland zurück. Was steht denn jetzt für dich die nächste Zeit an?
Ja, also wie gesagt, ich bin morgen mit Heinz, wollen wir einen Test machen auf Meeresforelle. Mhm. Also dieser Fisch geistert ja immer, weißt du, da ist ja jetzt so die Zeit und du hörst dann wieder von Fängen, aber von den Leuten, die nicht
fangen. Ich habe gehört, jetzt kommt eine Insider-Info. Ich habe nämlich gestern mit dem, wie heißt denn das Amt, Amt für Küstenschutz und Fischerei, wegen Recherche mal telefoniert mit dem stellvertretenden Behördenleiter, ich wollte mich einfach mal informieren, wie wird eigentlich kontrolliert, was sind da, wie viele Leute gibt es hier, die so rumrennen, und der hat gesagt, im Moment ist schlecht, hört er. Im Moment ist schlecht mit Meeresforellen.
Ja, also generell, aber wenn du nicht losgehst, also wir wollen das morgen mal antesten, wenn das Wetter das zulässt, also da bereite ich mich jetzt vor. Und wenn du, Jochen, dass ich nichts fange, das ist eigentlich, gerade auf Raubfisch, das überwiegt oft. Ne? Also wenn man ganz ehrlich ist, als aktiver Raubfischangler und du rechnest die Schneidertage oder die Angeltage, an denen du nichts gefangen hast, die überwiegen. Ne, wenn du jetzt gezielt auf Raubfisch angelst. Guck mal, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich fahre morgen an die Küste, möchte eine Meeresforelle fangen, aber ob ich eine kriege, ich habe ja dieses schlechte Erlebnis. Ich hatte vor 2 Jahren 7 Tage ohne Fang. Ne, also ich bin 7 Mal losgefahren zum Meeresforellenangeln und habe keine gefangen. Aber das ist so die Realität. Aber dann, ich bin aber draußen in der Natur und bin abends rechtschaffen müde, wenn du den ganzen Tag dort durchs Wasser gestiefelt bist. Guck mal, und da ist wichtig, deine Warthose, ist die noch in Ordnung? Also die gehen auch teilweise kaputt, wenn die das ganze Jahr hängen. Und das musst du dann schon mal vorher testen. Das gibt ja nichts Ärgerliches. Du steigst jetzt in die kalte Ostsee, wir haben vielleicht jetzt 4 Grad im Augenblick, und stellst fest, oh, Wassereinbruch. Guck mal, mein Bekannter, mit dem ich jetzt in den Niederlanden gefischt habe, und wie gesagt, du, sollen wir Wartangeln machen? Ach, eher nicht. Dann hatten wir einen Tipp gekriegt, es gibt einen See, der ist besser, wenn ihr da ein paar Meter reingehen könnt, da kommt eine steile Kante, könnt ihr sauber abfischen, also Warthose mitnehmen. Ne? Dann sind wir da auch hingefahren, Warthose angezogen, du, und nach einer halben Stunde sagte, ich habe nasse Füße.
Ne? Scheiße.
Ja, ich sage, ja nun, was heißt nasse Füße, da musst du durch. Nicht? Und als wir mit dem Angeln durch waren, hat er gesagt, ist hier irgendwo ein Mülleimer? Ich sage, ja, da ist eine Mülltonne. Hat er gleich die Warthose entsorgt. Weißt du?
Kann passieren.
Das passiert, gerade bei diesen Neoprenwarthosen, weißt du, dass da schon mal die Nähte porös werden oder ähnliches, weißt du, gerade in diesem kalten Wasser, es gibt ja auch atmungsaktive Warthosen, aber wenn du, musst du schon ein bisschen was Warmes haben, es bringt ja nichts, weißt du, wenn du da kalt und mit nassen Füßen im Wasser stehst. Also komm, wenn ich jetzt mit Heinz, wir drehen ja demnächst, wir wollen ja einen Dreh machen über Meerforellen und ein Gewässer vorstellen, dann nehme ich immer eine Ersatzwarthose mit, immer eine Ersatzgarnitur, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin. Ne? Mhm. Und auch die Klamotten, wenn die einmal nass sind, du kriegst die ja nicht trocken.
Ja.
Ne? Also wenn du da irgendwo in so einer Ferienwohnung hast, nur.
Hast du Ersatz vielleicht mit?
Ja.
Willst du immer alles zweimal mitnehmen?
Genau. Ne? Und dann, also was das Gute war, wo wir jetzt gewohnt waren, die hatten Wäschetrockner. Da haben die einfach ihre glatten Klamotten in den Wäschetrockner gepackt, weißt du, und dann das so getrocknet. Ne? Da kann man sich dann auch helfen, aber du hast ja nicht immer einen Wäschetrockner dabei. Ja. Ne, jetzt im Augenblick, mache ich mich auf Meeresforellen, und am Wochenende ist ja eine große Anglermesse in Rostock. Die Messe geht über Freitag, sondern am Sonntag, das ist Boot und Angeln und sowas, also eine große Messe. Und ich mache ja auch noch parallel zu unserem Podcast mit Heinz ein für den NDR. Und der wird jetzt neuerdings ja auch immer gefilmt, gestreamt, oder wie das auch immer heißt oder sowas alles. Und da wollen wir dann parallel, da weil wir in Rostock sind, versuchen auch Heringe zu angeln. Es geht ja jetzt auch mit der Heringssaison los, der Frühjahrshering ist ja da. Und wollen dann mal versuchen, ob wir da einen Podcast machen können über Hering. Also brauche ich jetzt, Jochen, Meerforellengeschirr, Heringsgeschirr. Und zum Heringsangeln nehme ich eigentlich immer so ein bisschen älteres Geschirr. Weißt du, diese Heringschuppen, die kleben ja, weißt du, also Pattex ist dagegen gar nichts. Das Geschirr sieht immer aus, weißt du, wenn du erfolgreich gewesen bist, du hast diese losen Schuppen, hast du überall. Dann nehme ich dann einfach eine etwas ältere Rute, Ganz wichtig für mich ist immer eine weiche Rute, also mit einer parabolischen Aktion, nicht so einen steifen Stock. Und ich selber fische dann immer mit monofiler Schnur, wenn ich ja sonst ausschließlich fast mit geflochtener Schnur noch fische. Aber zum Heringsangeln war es so eine Schnur, die sich so ein bisschen dehnt, dann diese Heringe zappeln und wenn du Glück hast, hast du immer 5 Stück dran und man sich alle 5 abschütteln, weißt du, weil das alles steif und hart ist. Also, aber da streiten sich auch die Gemüter.
Dass die starr ist, die Rute, das hat welchen Effekt dann beim Heringsangeln?
Ja, und wenn du jetzt Heringe hast, die bewegen sich ja noch und zittern, weißt du, guck mal, und wenn die Rute jetzt das abfedert, dann kannst du ja Chance haben, weißt du, dass sie sich nicht gleich abschütteln, weißt du, und wenn jetzt alles hart und starr ist, weißt du, dann wärst du verlierst du die schneller, ne, die Fische, okay. Ne? Aber da hat ja auch jeder, du kannst auch mit geflochtener Schnur, aber auch wenn du dann so Tüttel hast oder so, weißt du, kriegst du mit einer monofilen Schnur schneller auseinandergetüttelt. Dafür brauchst du dann auch das Zeug. Und beim Heringsangeln ist ja heute auch, du hast ja gerade von der Fischereibehörde gesprochen, also wir werden ja im Augenblick kontrolliert, das ist ja eine wahre Freude. Mhm. Du wohnst dich ja, es gibt ja wahrscheinlich jetzt mehr Kontrolleure als Angler.
Es gibt 35 Kontrolleure in Schleswig-Holstein, habe ich gehört.
Hauptamtliche.
Hauptamtliche, genau.
Ja. Und dann gibt es ja noch von
Ehrenamtliche.
Ehrenamtliche, jede Menge. Und das sind meistens die, also die beim, ich habe nichts, also es ist in Ordnung, dass kontrolliert wird, um Gottes Willen, aber oft sind das so gescheiterte Angler, die nie ordentlich was gefangen haben und haben ihre Freude daran, weißt du, die armen Angler zu quälen. Und was, du musst zum Beispiel beim Heringsangeln, du musst jeden Fisch betäuben und abstechen.
Ja.
Ne, also guck mal, früher wurden die ja in Eimer geworfen, zaudert einen Augenblick und waren tot, weißt du, jetzt musst du immer darauf achten, dass du ein Schlagholz damit hast, dass du ein Messer hast, weißt du, und dass du die wirklich gleich tötest. Die kontrollieren das wirklich, ob die wirklich einen Herzstich haben oder nicht.
Aber Horst, ich bin ja jemand, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, die Tiere müssen ja so wenig leiden, wie es geht. Und darum geht es ja eigentlich, oder? Ja,
nein, hast du vollkommen recht. Aber ich wollte nur sagen, dass du da auch daran denken musst, weil du, guck mal, jetzt zum Heringsangeln, du musst also unbedingt das Schlagholz dabei haben, du musst das Messer dabei haben, du musst mindestens einen Lappen dabei haben. Dann hast du so einen Drahtkescher, weißt du, in dem nachher die Heringe geschubbt werden. Und das musst du natürlich alles.
Und vor allen Dingen musst du es ja auch lernen, die Tiere richtig zu töten. Ich meine, wie viel Trottel laufen rum und können es nicht?
Nein, viele meinen ja auch, also weil man sagt, nicht jetzt wegen der Berufsfischerei oder sowas alles, was, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, die Fische zu betäuben und abzustechen. Die sind alle erstickt, was du, und auch die Qualität des Fisches ist ja wesentlich besser, was du, wenn du den kehlst oder abstechst und der ausblutet. Ja, du hast nachher ein wesentlich weißeres, festeres Fleisch, als wenn das Blut in den Adern gerinnt. Nein, dass man an die Gesetze muss man sich halten, das ist schon sehr wichtig. Aber wie gesagt, du kommst als Angler dann auch schon mal an Fangrausch und dann musst du dir ja vorstellen, was, wenn du jetzt vom Boot aus geht das ja alles. Du hast 5 Heringe dran und die fallen 3 ab. Die springen natürlich dann da irgendwo auf der Reling, weißt du, nicht? Und dann musst du die schnell einsabbeln und.
Dann hast du einen Gewissenskonflikt. Ja. Angel beiseite legen, dich um die Heringe kümmern oder den nächsten anlanden.
Ja, ja. Okay. Nein, auf jeden Fall kümmern, nicht? Das ist das A und O. Das ist eben bei uns, weißt du, das ist der Punkt, wo wir auch immer wieder angegriffen werden als Angler, nicht? Weil einige das eben nicht so richtig beherzigen.
Also. Da eine Bitte, wenn du einen Hering übrig hast, sag mir Bescheid.
Ja, Joch, selbstverständlich. Also für mich, auch für mich persönlich, ist ein frisch gebratener Hering. Ein frisch gebratener Hering ist eine absolute Delikatesse.
Ich habe gerade die Pfanne voll Bratkartoffeln mit Speck vor mir und da legt man in einen mehlgewendeten Hering gerade rein.
Lecker. Ist wirklich lecker. Und ich selber, was du, guck mal, das gibt ja auch gerade bei den Heringen, darum sagen ja viele, oh, jetzt ziehen ja die Frühlingsleiche, oder wie die Brüder heißen, die ziehen ja jetzt bei uns in die Schlei, in die Warnow und in die Flüsse, in die Trave und ähnliches, was, und da kannst du ja wahre Massenfänge machen, ne? Und das sind aber meistens kleine Heringe, ne? Und ich persönlich mach lieber die kleineren Heringe, weißt du, nicht? Es gibt zum Beispiel, ich bin ja auch viel in Norwegen, da gibt's die großen Norweger, das sind solche Apparate, weißt du, nicht? Die haben einen ganz anderen Geschmack, nicht? So ein schöner Schleihering, weißt du, der nicht zu groß ist. Oder jetzt wahrscheinlich einer aus Savano da, wenn ich mit Heinz an Rostock angel, ist schon eine Delikatesse. Und du kannst ihn ja so wunderbar zubereiten in allen Arten Möglichkeiten. Nee, Jochen, also Heringangeln müssen wir unbedingt auch dieses Frühjahr mal gemeinsam machen. Nicht? Denn falls du deine Sportfischerprüfung endlich bestehst, weißt du, sonst holen wir so einen Urlaubangelschein.
Ich bin dran. Und vom Ufer aus oder geht ihr auch mal aufs Boot?
Also wir vom Ufer aus ist es natürlich am einfachsten, aber jetzt in der Warnow gehen wir auch vom Boot, nicht? Also vom Ufer aus ist natürlich immer der Platz nur beengt, nicht? Guck mal, die Stellen, die bekannt sind, so die Flensburger Innenförde, Eckernförde, Hafenspitze und so, da stehen schon, oder Kappeln ist ja ganz bekannt, ne, Kappeln an der Schlei, da stehen die Angler dann Schulter an Schulter, weißt du, und dahinter stehen schon welche in zweiter Reihe und warten, bis der Erste genug hat, und, um den Platz frei zu machen, weißt du. Und wenn dann noch ein Schiff kommt und legt sich da quer vor, weißt du, dann ist Holland eine Not, nicht? Aber es gibt Strände zum Beispiel in der Schlei, wo du allerdings mit der Warthose bis an die Fahrrinne warten kannst, nicht? Und da bist du dann praktisch alleine, nicht? Aber das musst du dir mal angucken, das Schauspiel. Also noch die alte Strelatundbrücke hören, da habe ich gedacht, ist hier Volksfest? Da stand Schulter an Schulter standen die Angler, und der Strelatund selber war voll mit Booten, alles, was schwamm, war da drauf. Also diese Heringsangelei, das ist schon wahrer Volkssport. Da jeder versucht dann so seine.
Da kommt man doch auch in Rausch, oder?
Ja, du kommst.
Da guckt man doch immer in den Eimer des Nachbarn, ach, den schaffe ich, den mache ich noch voll.
Ja, dieser Wettbewerb ist also, dass man sich vergleicht oder sowas, oder einer fängt einen Hering nacheinander und du stehst daneben, was du, es gibt ja die unterschiedlichsten Heringsvorfächer. Ich habe mir gerade für unseren Podcast mal was so verschiedene Systeme rausgesucht, was so, und für die Fachzeitschrift Fisch und Fang habe ich mal so ein Duell gemacht mit meinem Angelkumpel. Der hatte ein gekauftes Heringsvorfach und ich ein selbst geknotetes. Also ich hatte wirklich mir Heringe, wie wir früher das gekannt haben, also ich habe jeden Haken selbst geknotet, mit Hühnerfedern. Also einfach schlicht weiße Hühnerfeder dran gemacht, was so, denn diese Heringe sind ja Planktonfresser. Mhm. Und viele machen den Fehler, dass sie die Haken zu groß wählen. Also je kleiner der Haken, desto erfolgreicher ist das. Dann gibt es da welche mit echter Fischhaut, mit künstlicher Fischhaut und weiß ich was alles. Und ich habe gesagt, du, wir machen mal wieder so einen internen Wettbewerb. Ich knote mir mein Vorfach selber aus dünner monofiler Schnur und wickel da, ähnlich wie so ein Fliegenbinder, Hühnerfedern dran. Und ich habe nicht schlechter gefangen, nicht damit. Also, ne, du musst einfach auch in dein Vorfach Vertrauen haben, was viele falsch machen, was für die kaufen so große Haken, nicht? Und das ist einfach für das kleine Heringsmaul oder so, ist das nicht. Also, Tipp, Leute, 12er, 14er Haken und dann eben so ein bisschen Glitterklamm, Fischhaut oder ähnliches dran, genügt vollkommen. Und dann immer darauf achten, in einigen Gewässern darf man mit 5 Haken fischen, in anderen nur mit 2. Und dann kennst du ja diese rot-weißen Heringsbleie. Versucht mal, wenn die Strömung nicht zu hart ist, einen langsam sinkenden Köder nehmen, praktisch so einen flachen Köder. Also am Nordostseekanal ist im Augenblick sehr populär diese Montierbleche, was die Zimmerleute verwenden. Da gibt es auch so kleine Blöcher mit ganz vielen Löchern. Ne? Die nehmen sie denn, weißt du, weil diese Dinge langsamer zum Grund sacken. Ne? So ein Heringsblei wiegt in der Regel 40 Gramm, ist rot-weiß und fällt sehr schnell zum Grund. Nicht? Und dann kann sein, dass du durch die Schwärme fährst und die gar nicht anfangen. Die Heringe stehen ja nicht immer am Grund, die stehen in allen Wassertiefen. Nicht? Und wenn du jetzt einen Köder hast, der langsam zum Grund trudelt, weißt du, dann fischst du die ganze Wassersäule ab und du merkst das ja sofort, weißt du. Also rauswerfen, Bügel zumachen, bei straffer Schnur durchsacken lassen, dann merkst du schon, ob da gleich ein paar Zuppeln und so, dann gleich zack und fischst du quasi die Wassersäule durch. Nicht einfach stumm am Grund angeln, dann reißt du eher ab, ne?
Deine Augen glänzen. Horst denkt an Hering und die Pfanne ist schon an.
Jede Angelart hat ja ihre Berechtigung. Und was du, und eben diese Heringsangelei ist eben eine, weißt du, wo du quasi sagen kannst, das klappt. Ne? Das sind die Erfolgsaussichten um diese Jahreszeit also besonders gut.
Wie lange geht die Heringssaison noch?
Ja, bis im April durch, nicht? Also eigentlich haben wir ja komischerweise, was für das ganze Jahr jetzt Heringe. Wir haben ja die großen Herbstheringe hier, haben wir schon mal drüber berichtet. Mhm. Und im Nordostseekanal werden auch das ganze Jahr über ein paar Heringe gefangen, gibt standorttreue Heringe. Aber dieses klassische, wo diese riesen Schwärme jetzt rauskommen zum Laichen und du siehst die, also wenn die Fische laichen, so am Nordostseekanal, das ist alles Klipper, das klebt voll Laich, was, wenn die Laich, das ist ja ein Wahnsinn, wie viel Laich so ein kleiner Fisch im Magen hat, was, und dann gibt's ja noch die lieben ja den Rogen und und die Milch. Das ist für viele Leute eine Delikatesse. Ich habe immer so selber, ich bin da nicht so der Fan von. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es noch nicht mal richtig probiert. Weißt du, aber das ist ja so Rogenersatz, weißt du, oder Kaviar des kleinen Mannes oder wie soll man solche Fischeier nennen. Also das wird auch sehr begehrt. Ne? Also viele nehmen gerne den Rogen und die Milch mit und braten sich die schön frisch, weißt du, und kann man dann auch nochmal sinnvoll verwerten. Ne?
Dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Viel Spaß auf der Messe.
Ja, gerne, Jochen. Mal sehen, was läuft. Was, es sind ja viele, also wir haben da ja unheimlich viele Fans in Mecklenburg-Vorpommern. Was, wir sind ja ein ostdeutscher Sender und das wird schon klappen.
Ne? Schöne Grüße an Heinz.
Mach ich gerne.
Ne? Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Jo, bis dann. Tschüss.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.